Das geheime Kabinett.
Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe des geheimen Kabinetts. Warum sie so besonders ist? Nun ja, weil wir es heute mit einem sehr besonderen Zweig der Archäologie zu tun haben, nämlich der Archäologie von nicht existierenden Dingen. Wenn man an verwirrende archäologische Funde denkt, dann fallen einem spontan Artefakte und Bauwerke ein, bei denen wir uns fragen müssen, wie konnte es eigentlich so etwas geben? Beziehungsweise, wie und warum haben Menschen damals überhaupt so etwas gemacht? Man denke nur an die Moai, die Riesenköpfe auf der Osterinsel, die Nazca-Linien oder die Steinkreise von Stonehenge, um nur die bekanntesten Beispiele zu nennen. Es gibt aber auch Dinge, die einen besonderen Reiz haben, ausgerechnet deshalb, weil es sie nicht gibt. Um solche Dinge soll es in der heutigen Folge gehen. Genauer gesagt, um Orte, die an der Schwelle zwischen Realität und Mythos existieren. Viele dieser Dinge gab es möglicherweise auch nur in der Vorstellung von Geografen und Dichtern, so etwa der verlorene Kontinent Atlantis oder seine Pendants im Pazifischen bzw. Indischen Ozean, Mu und Lemuria. Etwas gewöhnlicher und auch historisch fundierter ist der Fall von sogenannten verlorenen Städten. Da haben wir die berühmten Ciudad Blanca in Honduras und El Dorado in Kolumbien. Städte, die es möglicherweise in etwas bescheidenere Form gegeben hat, die aber erst in der Vorstellung der europäischen Eroberer zu mythischen Orten wurden, die golden und silbern im dunklen Herz des südamerikanischen Dschungels leuchteten und somit Scharen von Conquistadores in den Tod lockten. Hier sehen wir, ein verlorener Ort ist oftmals ein Symbol, besser gesagt ein Warnschild. So lässt sich die Legende des El Dorado als Parabel gegen Habgier lesen. Und ähnlich ist das auch im Fall der wahrscheinlich berühmtesten verlorenen Städte aller Zeiten, der biblischen Städte Sodom und Gomorra. Es läuft nach einem altbekannten Schema. Wo es Menschen gibt, gibt es Unsitten. Und je mehr Menschen, desto unsittlicher ihr Verhalten. Der eine oder andere Sittenprediger warnt vor einer bevorstehenden Katastrophe, bleibt jedoch ungehört und schon hast du den Salat. Man denke beispielsweise an die Legende von Ys, beliebtes Wort in Kreuzworträtseln, Y und S, die in verschiedenen Varianten in unterschiedlichen Teilen der keltischen Welt auftaucht. In der bekanntesten Version wurde die Stadt an der bretonischen Küste vom Meer verschlungen, weil die Tochter ihres Herrschers einen Pakt mit dem Teufel einging. Behaltet lieber mal die Lokalpolitik im Auge, wenn ihr das nächste Mal ein Haus am Meer kauft. Die Legende von Ys führt uns näher an das düstere Herz unserer heutigen Folge. Der eine oder andere hat wahrscheinlich auch schon davon gehört, dass auch in Deutschland Städte existieren, beziehungsweise nicht existieren, die von heute auf morgen spurlos verschwunden sein sollen. Am bekanntesten ist wohl der Fall der Stadt Vineta. Wie heißt es so schön bei Heine? Ich aber lag am Rande des Schiffes und schaute träumenden Auges hinab in das spiegelklare Wasser und schaute tiefer und tiefer, bis tief im Meeresgrunde anfangs wie dämmernde Nebel, jedoch allmählich farbenbestimmter, Kirchenkuppel und Türme sich zeigten und endlich, sonnenklar, eine ganze Stadt. Altertümlich, niederländisch und menschenbelebt. Auch hier vermischen sich Geschichte und moralische Parabel. So soll die reiche Handelsstadt an der Ostsee durch eine plötzliche Sintflut für ihre Frevel bestraft worden sein. Vineta, Vineta, du rieke Stadt, Vineta sall untergan, wie desse hat viel Böses dan. Vineta, Vineta, du reiche Stadt, Vineta soll untergehen, weil sie viel Böses getan hat, lautet die düstere Prophezeiung, die in diesem Fall von einer Wasserfrau zugeschrieben wurde. Ich frag mich ja, ob sie Ariel hieß. Und da unsere Vorfahren genau wussten, wie man eine Blockbuster-Sage erschafft, fehlen auch hier nicht ein paar Special Effects. So soll genau 3 Monate, 3 Wochen und 3 Tage vor der Katastrophe ein Ebenbild der Stadt über dem Meer erschienen sein. Der Literaturwissenschaftler mag hier eine plastische Darstellung der 2 Städte erkennen, der sagenhaften und der historischen. Denn Vineta soll es tatsächlich gegeben haben. anders als bei der Legende von Ys, gibt es ausreichende historische und historiografische Belege, die bestätigen, dass es eine große Hafenstadt an der Ostsee gab, von der allerdings nur wenig übrig geblieben ist. Trotz Heines inspirierter Worte waren die Bewohner jedoch wahrscheinlich überwiegend Slawen und nicht Niederländer. Man hat auch relativ wenig Wohnwagen gefunden. Auch ist die genaue Lage umstritten. Manche sagen, das historische Vineta sei bei Barth gewesen, andere bei Wolin in Pommern. Sicher ist nur, dass die Stadt nicht als Folge einer Sintflut, sondern möglicherweise wegen einer Reihe von Plünderungen und anderer Kalamitäten allmählich verlassen wurde. Und wenn die Ostsee schon ihr eigenes Ys hat, muss auch die Nordsee ihre versunkene Stadt haben. Rungholt, so heißt das Vineta des Westens, soll bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts eine lebhafte Siedlung westlich von Husum gewesen sein. Das belegen mehrere archäologische Funde im Watt. Ob es sich auch hier um eine reiche Hafenstadt handelte, wie die Sage es will, oder eher, wie die Historiker heute vermuten, um eine kleine Siedlung von 1000 Bauern oder Fischern, das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Auch in diesem Fall spricht die Sage von unsittlichen Verhalten der Bewohner. Insbesondere sollen einige betrunkene Rungholter einen Priester dazu gezwungen haben, einem Schwein die Sterbesakramente zu geben und von einer darauf folgenden Sintflut. Interessantes Detail, in diesem Fall war die Sintflut wohl eine echte Flut. Denn die Küste von Husum wurde um den Zeitpunkt, als Rungholt verschwunden sein soll, von der berühmten Marcellus-Sturmflut von 1362 verwüstet worden sein. Dieselbe Marcellus-Flut, die auch die Stadt Dunwich in England verschwinden ließ. Dass Städte am Meer von heute auf morgen verschwinden, ist aber auch nicht so seltsam. Schließlich balancieren sie immer auf der Schwelle zwischen Mensch und Naturwelt, zwischen Wildnis und Zivilisation, zwischen den Höhen des menschlichen Verstandes und den unergründlichen Tiefen des Ungewissen. Doch Menschensiedlungen können auch im Inland plötzlich verschwinden. Legenden von verschollenen Dörfern sind in Mitteleuropa allgegenwärtig. Es gibt die versunkenen Dörfer im österreichischen Murtal und das mecklenburgische Dorf Granzendorf, das von der Erdoberfläche verschwand, als die Bewohner die Glocke eines Nachbarorts stahlen. In seinen Thüringer Sagen erzählt Ludwig Bechstein die Geschichte von gleich zwei solcher verwunschener Dörfer, Gertles und Germelshausen. Das Besondere, die zwei Dörfer bleiben nicht auf ewig verschollen. Sie flimmern eher wie eine defekte Glühbirne zwischen Sein und Nichtsein. Die Berichte über die zwei Orte sind fast identisch. Ein Reisender durchquert eine Wüstung und sieht vor sich ein Dorf, dessen Bewohner altertümliche Kleidung tragen. Sie blicken finster und lebensmüde drein. Er erkundigt sich dabei nach dem Namen des Ortes, bekommt jedoch keine Antwort. Sobald er den nächstgelegenen Ort erreicht, fragt er nach dem seltsamen Dorf und erfährt, dass es genannten Ort seit Jahrhunderten nicht mehr gibt. Seltsamerweise haben alle diese Dörfer und Städte, Vineta, Rungholt, Dunwich, Granzendorf, die österreichischen und die thüringischen Dörfer, eine verblüffende Gemeinsamkeit. Man kann sie zwar nicht mehr sehen, doch man kann sie hören. Genauer gesagt, man kann den Klang ihrer Glocken hören. Es ist, als würden diese Nichtorte, die für immer in der Zwielichtwelt zwischen Sein und Nichtsein gefangen sind, mit schweren, dumpfen Schlägen an die Türe unserer empirischen Realität klopfen. Und das führt uns zur letzten und möglicherweise verstörendsten Geschichte für heute. Wie die anderen Geschichten beginnt auch diese mit einem Ton. Es ist die Musik einer Spieluhr, die dem Hörensagen zufolge in der Nähe eines kleinen Sees zu hören sein soll. Von der Existenz bzw. Nicht-Existenz dieses bestimmten Ortes spricht eine einzige Quelle. Ein Brief im Nachlass des polnischen Autors Ferdinand Ossendowski, datiert auf den Juni 1917. Der Brief nimmt Bezug auf eine Stelle in Ossendowski berühmten Buch »Tiere, Menschen, Götter«, in der es um einen sagenhaften schwarzen Stein geht, den der geheimnisvolle König der Welt dem Dalai Lama geschenkt haben soll. Er soll die Fähigkeit besitzen, die Zukunft vorherzusagen. Der Autor des Briefes, der nur mit dem Kürzel UF unterschreibt, behauptet, er sei vor einiger Zeit in den Besitz von genanntem Stein gekommen und befände sich kurz davor, dessen Geheimnis zu lüften. Weiter heißt es in dem Brief an Ossendowski, habe der Autor nach langem Recherchen endlich den Ursprungsort des Steins gefunden, einen kleinen See im Zentrum Brandenburgs. Hierzu schreibt der Autor, Zitat, der Reisende erblickt den See durch eine Kulisse von hohen Kiefern und Tannen, die wie stumme Riesen über den dunklen Wasserspiegel wachen. Anders als bei den flachen Seen der Umgebung sucht der erschöpfte Wanderer vergebens nach einer sandigen Bucht, in der er kurz rasten kann. Die Böschung fällt steil ins kristallklare Wasser ab, so dass der unwissende Reisende plötzlich näher ans kalte, dunkle Wasser kommt, als ihm lieb wäre. Hier haben wir es offenbar mit einem tiefen Erdloch zu tun, welches eher in vulkanischen Regionen zu finden ist, als in einer sandigen Seenplatte. Die etwas vorhersehbare volkstümliche Erklärung lautet, es ist das Loch, das Luzifer hinterlassen hat, als er vom Himmel hinunterstürzte. Eine Ehre, um die sich viele sogenannte Teufelsseen weltweit reißen. Das ist aber noch nicht alles. So schreibt der Briefautor weiter, Zitat, im Volksmund heißt es, ein Dorf oder gar eine Stadt habe hier gelegen. Was damit geschehen sein soll, können die Bewohner der umliegenden Dörfer nicht sagen. Viele von ihnen berichten von einem unheimlichen Schimmer, der nachts aus der Richtung des Sees zu sehen sei, und von einer Melodie, die an besonders windstillen Tagen im Sommer am Ufer zu hören sei. Es gibt außerdem die Geschichte einer Frau, deren Mann und Tochter im See ertrunken sein sollen. Die genauen Umstände der Tragödie seien unbekannt. Die Frau soll gelegentlich noch am Seeufer zu sehen gewesen sein, wie sie schwarz bekleidet in den dunklen Abgrund starrt. Es wird gesagt, sie sei selbst einst ins Wasser gesprungen, doch sie wurde anscheinend von einem vorbeigehenden Jäger aus dem Wasser geholt. Als sie wieder zu sich kam, soll die Frau dem Jäger von folgender Vision erzählt haben. Als sie langsam ins Wasser sank, hätte sie die Augen geöffnet und gesehen, dass um sie herum Säulen und Bögen wie in einer feinen Kathedrale zu sehen gewesen waren. Das Bauwerk sei von gigantischen Proportionen gewesen, sodass weder Dach noch Boden zu sehen gewesen seien. Irgendwann habe sie nach unten geblickt und in weiter Entfernung die Figur einer Frau in einer weißen Bluse ausgemacht, die zu ihr hinaufschaute und weinte. Da hätte sie gewusst, dass ihr Mann und ihre Tochter nicht mehr von dieser Welt waren. Mythen, Legenden und Sagen. Im Glockengeläut der versunkenen Dörfer ertönen die Stimmen der Toten. Da fällt einem die Geschichte jenes Dorfes an einem Bergsee ein, die Italo Calvino in seinen unsichtbaren Städten skizziert. Das Wasser des Sees ist so klar, heißt es in der Sage, dass das Dorf und die umliegenden Berge sich darin wie in Quecksilber spiegeln. Es sieht aus, als gäbe es nicht eins, sondern zwei Dörfer. Die Einwohner sprechen deswegen von einem oberen und einem unteren Dorf. Im unteren Dorf, sagen sie, leben die Toten. So können die Dorfbewohner nach dem Tod in einer vertrauten Umgebung bleiben. Der Witz dabei, niemand kann wirklich sagen, ob er im Dorf lebt oder in dessen Spiegelbild. So viel dazu. Danke fürs Zuhören und... Ach, jetzt geht das Glockengeläut von der Kirche drüben wieder los. Moment mal, wir haben doch noch gar nicht die volle Stunde. Und das Geräusch kommt auch nicht von der Kirche. Es klingt viel weiter weg. Als käme es... das kann doch gar nicht sein. Naja, egal. Danke fürs Zuhören. Macht das auch das nächste Mal wieder. Euer Butler. Tschüss.
Hi, ich bin Lukas Negroni, Filmemacher und Co-Autor von Rando. Wir wollten uns nochmal bei Mirko Gutjahr, aka dem Butler, bedanken, der die heutige Folge produziert hat. Und ein ganz besonderes Dankeschön an Markus Reuter und Centro Zorn, die uns erlaubt haben, exklusiv einige unveröffentlichte Musikstücke aus ihrem genialen Repertoire zu benutzen. Weitere Musik von Centro Zorn findet ihr unter www.centrozorn.bandcamp.com.